SWR Kultur Hörbuch
Xerox, Roman von Fien Feldmann, Folge 12. Es liest Maria Wördemann.
Übrigens kann man sich zwar über die Touristen in der Stadt ärgern, doch eigentlich ist es beruhigend, dass solch eine riesige Menschenmenge über genug Geld, Zeit und Freiheit verfügt, um sich hier zu erholen, zu konsumieren, Gott weiß was zu tun. Um sich mit hängenden Schultern durch kühle Läden zu schleppen, um gerade erst gezogenes Geld für unnützen Kram und schlechtes Essen auszugeben, um innezuhalten für eine vorbeischwebende Seifenblase. An diesem sengenden Tag pilgern um die 75.000 Touristen durch die Stadt. Das ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass in dieser Region kein Krieg wütet. Für mich sind diese ungewöhnlich hohen Temperaturen in Kombination mit der Luftfeuchtigkeit der vergangenen Wochen schwierig. Wenn es warm ist und die Luft dampfig, arbeitet mein Papier nicht gut mit. Meine Partnerin wird immer emotionaler, auch sie überhitzt, so ist das nun mal. Mein Inneres wird nach kurzer Zeit zu warm und ich habe alles in allem mehr zu tun. Es kostet mich viel Energie. Sie ist jetzt schon eine ganze Weile weg. Doch das heißt nicht, dass ich mich zurücklehne. Manchmal bewege ich mich unwillkürlich. Ich tue das nicht mit Absicht. Es passiert von ganz allein. Womöglich ist das mein maschineller Instinkt, den ich immer besser kennenlerne. Dem Rest des Büros macht es übrigens kaum etwas aus, wie warm es ist, welche Jahreszeit oder welches Wetter. Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Für die Menschen, die hier regelmäßig herumlaufen, ist jeder Tag nahezu gleich. Drinnen vergisst man, was draußen passiert. Manchmal taucht ein neuer Kollege auf, manchmal verlässt jemand das Team. Momente, die für die betreffende Person groß und wichtig sind, für das Ökosystem des Büros jedoch keinen signifikanten Unterschied machen. Das Büro funktioniert auch ohne dich. Das Büro macht weiter, egal welche Marionette auch immer welchen Hebel betätigt. Wenn du nicht mehr da bist, um die Arbeitsplatte abzuwischen, macht das eben jemand anders. Jeder Mensch möchte mehr sein als ein Rädchen in einer Maschine. Und die Menschen im Büro erhalten gemeinsam die Vorstellung aufrecht, dass sie das auch sind, dass sie nicht mit dem Schraubenschlüssel in der Hand an einem vorbeilaufenden Fließband stehen. Aber ich bin hier nicht erst seit heute und kann nach langjähriger Beobachtung verkünden, dass sie mit ihrer Überzeugung Unrecht haben. Jeder Mitarbeiter ist eine Marionette, und wenn die Marionette kaputt geht, entzweibricht oder durch die Zahnräder der Maschine zermalmt wird, ist das für das Bürosystem überhaupt nicht schlimm. Das Büro könnte genauso gut eine Maschine oder ein Gerät sein und das Personal ein ersetzbares Einzelteil. Menschen überschätzen sich und ihre Bedeutung, doch für die Psyche der Arbeitskräfte ist das auch notwendig. Nur dann werden sie täglich wiederkommen. Es ist schon ein Weilchen still in meinem Zimmer. Die Tür bleibt morgens geschlossen und auch das Putzpersonal lässt diesen Raum in letzter Zeit aus. Das Putzteam kommt abends gegen 7. Es ist eine Familie. Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Alle 4 sind immer besonders vorsichtig mit mir umgegangen, legten Papiere, die sie achtsam hochgehoben und zur Seite geräumt hatten, um den Schreibtisch abzuwischen, fast an exakt dieselbe Stelle zurück. Sie staubten mich ruhig und gründlich ab, sorgten dafür, dass keine herumschwirrenden Staubkörnchen meine Mechanik behinderten. In den vergangenen 3 Wochen sind sie nicht mehr hier gewesen. Sie gehen durch die anderen Räume, durch den Flur. Der Staubsauger ist zu hören, ein Schrubber tickt gegen die Fliesen in den Toiletten, die Kaffeemaschine durchläuft ihr Reinigungsprogramm, der Sohn fragt den Vater, wie lange sie noch müssen. Doch das Klicken der Klinke meiner Bürotür fehlt. Ich würde gerne mal wieder sauber gemacht, mit einem weichen Mikrofasertuch abgewischt werden. Doch die Familie hat vor ein paar Wochen von einer monotonen Stimme die Anweisung erhalten, mein Zimmer zu ignorieren. Da arbeitet momentan niemand. Ganz allein bin ich trotzdem nicht. Genau wie früher, als meine Partnerin noch täglich hier war, kommt der Eindringling vorbei. Ich nenne ihn den Eindringling, denn ich weiß, dass sie ihn als solchen erleben würde. Er selbst nimmt sich auch so wahr. Erhöhter Puls, unterdrückte Stresshormone, erhitztes Gesicht etc. Er weiß, dass er nicht willkommen ist. Wenn sie sich in diesem Raum aufhielt, kam er selten herein. Die wenigen Male, die er anklopfte, entstand eine unangenehme Spannung im Raum und das Gespräch kam nur mühsam in Gang. Meine Partnerin ärgerte sich und verstand nicht, warum ihr ausgerechnet der Kollege, den sie von allen am wenigsten mochte, auf die Nerven ging. Doch wenn sie nicht da war, kam er so oft wie möglich hierher. In ungeraden Wochen am Montag zum Beispiel, das war ihr freier Tag. Es war sein Lieblingstag, denn dann hatte er den Raum für sich, dachte er. An anderen Tagen schlich er sich in dieses Büro, wenn sie unterwegs war, um das Paket zu suchen, oder wenn sie schon nach Hause gegangen war. In solchen Momenten kam der Eindringling geräuschlos herein und sorgte dafür, dass keiner im Büro es merkte. Er blätterte gelegentlich in dem so gut wie leeren Kalender, der aufgeschlagen auf dem Schreibtisch lag, und scrollte manchmal mit leerem Blick durch ihren Computer. Doch meist setzte er sich einfach auf den Schreibtischstuhl, beugte sich über die Tischplatte, legte das Gesicht in die Hände und blieb eine Zeit lang reglos sitzen, bis seine Schultern bebten, Tränen durch seine Finger liefen und die Tropfen an seinem Bärtchen hängen blieben. Von allen Tierarten weint nur der Mensch. Die ersten paar Male blieb er nur kurz und hatte es eilig, wieder an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Seine Weinkrämpfe waren kurze, kontrollierte Ausbrüche. Später nahm er sich mehr Zeit. Er schien, genau wie ich, zu wissen, wann sie zurückkommt. Wenn ich ihre Anwesenheit stärker werden fühlte, wenn sie sich mit jedem Schritt dem Büro näherte, manchmal, wenn sie gerade im Begriff war, die hölzerne Eingangstür zu öffnen, dann erst wischte er sich die Tränen vom Gesicht, nahm die Taschentuchpackung aus der Hosentasche und fächelte sich ein bisschen frische Luft zu, gegen die roten Flecken auf seinem Gesicht. Danach trat er in einem ruhigen Moment auf den Flur hinaus und ging schnell in die Toilette, wo er sich kaltes Wasser ins Gesicht spritzte und beruhigte. Warum weint der Eindringling? Ich versuche, mich so gut wie möglich darauf zu konzentrieren. Oft weint er um verpasste Chancen. Nicht romantischer Art, weil die Liebe deines Lebens einen anderen heiratet. Und er weint auch nicht wegen einer verpassten Chance an einem Scheideweg, die verpasste Chance, an irgendjemandes Sterbebett noch etwas auszusprechen. Er weint um die Chancen, die er im täglichen Leben verpasst. Die verpasste Chance, eine Lüge zuzugeben. Die verpasste Chance, sich zu entschuldigen. Die verpasste Chance, jemanden zu verteidigen. Seine Gefühle sind nicht immer gleich deutlich oder konkret, wie das eben so ist bei Weinkrämpfen. Wenn ein Mensch einmal anfängt zu weinen, scheinen sich die Gründe dafür plötzlich zu vermehren. Einer der Gründe, weswegen der Eindringling beispielsweise vorgestern weinte, weil er mit einem Freund, der immer sehr unglücklich ist, jedoch versucht, sich das nicht anmerken zu lassen, am Abend zuvor in einer Kneipe gesessen und ausführlich über eine gemeinsame Bekannte gesprochen hatte, die damals in Gruppendiskussionen immer extrem unausstehlich gewesen war. Sie sprechen darüber, dass sie immer so verzweifelte Fotos im Internet teilt. Schau mal, wie ich die Welt rette und dabei sexy aussehe. Dass sie gehört hätten, dass sie mit einem Dozenten ins Bett gegangen sei. Typisch. Sein Freund sagte, dass sie sich in der NGO, für die sie jetzt arbeitete, sicher hochgeschlafen habe. Der Dozent sei übrigens ein echt hässlicher alter Knacker gewesen. Igitt, du musst dir nicht nur vorstellen, dass er selbst 70 ist, sondern dass auch sein Sack 70 ist. Ha, ha, ha. Wenn die Kellnerin kam und sie unfreundlich ansah, sagte sein Freund, die müsse auch mal wieder ordentlich durchgevögelt werden. Und das fand er zwar drüber, aber eigentlich auch lustig. Sie hatte es ja nicht hören können. Er dachte in erster Linie, dass er einen netten Abend gehabt hatte, und er textete dem Freund, netter Abend, Alter. Aber nachts hatte er nicht schlafen können. Der Blick der Kellnerin brannte ihm noch auf der Netzhaut und er konnte nicht ausmachen, was jetzt genau schiefgegangen war. Die NGO-Frau war wirklich super nervig gewesen mit ihrer White Woman's Burden samt Fotos mit schwarzen kleinen Kindern. Und die Kellnerin hätte einfach freundlich sein müssen. Das ist nämlich übrigens ihr Job. Sie macht einfach ihre Arbeit nicht gut. Also hatten sie nicht wirklich Unrecht gehabt. Aber trotzdem machte er kein Auge zu. Mitten in der Nacht googelte er auf seinem Handy Mittel gegen Schlaflosigkeit, Melatoninpillen, Schlaftherapie, Blaulichtfilter, fand keine Lösung und weinte am nächsten Tag wieder am Schreibtisch. Doch in letzter Zeit weint er auch aus einem anderen Grund. Tränen sind meist chaotisch, sorgen für verschiedene, miteinander verflochtene Gedankenstränge, und meine Aufgabe ist es dann, diese zu entwirren. Das gelingt mir mittlerweile recht gut. Was den Eindringling in letzter Zeit beschäftigt, ist auch der Grund für seine sich häufenden Besuche. Er hat dafür gesorgt, dass er Zeit in diesem Raum verbringen kann. Durch sein Handeln wurde meine Partnerin letztendlich freigestellt. Ja, so ist es. Das Paket geht auf sein Konto. Er hat es an sie adressiert und vorsätzlich an die falsche Adresse geschickt, weit weg. Meine Partnerin hatte recht. Es war Absicht. Der Eindringling wollte seine Kollegin nicht ermorden. Er wollte sie nur hin und wieder weghaben, am liebsten so lange wie möglich. Er wollte diesen Raum einfach gelegentlich selbst nutzen, wollte hier so viel Zeit wie möglich verbringen können. Trotzdem, er ließ sie die ganze Stadt durchqueren, obwohl er von ihrer Allergie wusste. Das war ihm erst eingefallen, nachdem alles geplant war, als sie schon zum ersten Mal unterwegs war, deshalb fühlt er sich noch schuldiger. Er versuchte es schön zu reden. Er brauche diesen Safe Space. Doch gleichzeitig schämte er sich seiner niederen List, der Lüge, die er ins Leben gerufen hat und die immer größer wird. Denn anscheinend verlangte diese Expedition ihr viel mehr ab, als er angenommen hatte. Er beobachtete, wie sie immer gestresster wurde. Am Tag, an dem der Blitz einschlug, hatte er sie beim Mittagessen am Tisch sitzen und vor sich hinstarren sehen, kreidebleich, schweigend, am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Er wusste bereits, dass sie mit sich selbst sprach. Das hatte sie eigentlich schon von Anfang an getan. Er hörte es, wenn er an ihrem Büro vorbeiging. Doch nachdem er das Paket abgeschickt hatte, wurde es immer schlimmer. Ihre Monologe wurden immer rastloser. Andere Kollegen fingen an, darüber zu lästern, standen manchmal leise kichernd vor der Tür ihres kleinen Büros und lauschten. Entgegen dem, was meine Partnerin denkt, hat er sie nicht verraten. Er hat es nicht gemeldet. Er versuchte es zu ignorieren, zu respektieren genau genommen. Die anderen Kollegen sprachen das Problem nicht direkt an. Sie trugen es dem Chef nicht persönlich zu. Niemand will als Denunziant dastehen. Doch sie plauderten angeblich zufällig darüber, wenn sie den Chef in Hörweite wussten. Um seine Autorität zu wahren, konnte der Chef nicht anders. Er musste ein Gespräch mit ihr anberaumen. Dabei war es wirklich nicht seine Absicht, dass sie jetzt weg ist. Der Eindringling weint. Ich habe Scham oft beobachten können. Es ist das bisher stärkste Gefühl in meinem Katalog. Der Schmerz im Unterbauch, mit dem sie Hand in Hand geht, das Kopfschütteln, als könne man Scham einfach abschütteln wie Wasser von den Händen nach dem Waschen. Das tut jedenfalls meine Partnerin, wenn sie sich schämt. Sie probiert, das Gefühl von sich abzuschütteln, im wahrsten Sinne des Wortes. Es funktioniert nicht. Mit der Scham geht übrigens zeitgleich eine Unterdrückung des Gefühls einher. Wenn auch nur die allerwinzigste Erinnerung aufblitzt, versucht meine Partnerin, sie zur Seite zu schieben und macht dabei oft unwillkürlich ein Geräusch, das man am besten als ein Nein umschreiben kann, obwohl es kein Wort ist, eher ein Aufschrei. Sie merkt es selbst nicht, erschrickt von dem Laut, den ihr Körper versehentlich von sich gibt. Ich nicht. Ich habe es dann natürlich schon lange kommen sehen. Schon geht die Tür wieder auf. Es ist keiner meiner ständigen Besucher. Der Eindringling sitzt gerade in einem Meeting wie jeden Donnerstagnachmittag und meine Partnerin ist natürlich zu Hause. Nein, diesmal ist es der Chef. Ich nenne ihn einfachheitshalber auch Chef. Das ist praktisch. Dabei kenne ich natürlich, wenn ich ein wenig länger nachdenke, seine drei Vornamen und weiß, warum seine Eltern ihm diese gegeben haben. Er schlendert häufiger durchs Gebäude und steckt überall kurz seinen Kopf herein, um sein Lieblingsgefühl hervorzurufen, dass all das ihm gehört. Der Chef sieht sich in seiner Lebensgeschichte vorzugsweise als self-made man. Am liebsten hätte er sich selbst erfunden. Sein Traum ist es, als Visionär gerühmt zu werden. Meistens wirft er nur einen Blick hinein. Doch jetzt bleibt er in meinem Zimmer stehen, schließt die Tür hinter sich und wartet geduldig. Er sieht aus dem Fenster. Um Punkt 3 klopft Produkt an. Produkt ist noch nie in meinem Zimmer gewesen. Was hat der hier jetzt zu suchen? Obwohl Produkt mein Territorium noch nie betreten hat, kenne ich ihn natürlich schon länger. Ich kenne alle Kolleginnen und Kollegen. Produkt ist auf der Suche nach dem guten Leben und deshalb ist er für alles empfänglich, was das Beste vom Besten genannt wird. Er tut Dinge sehr kontrolliert und korrekt. Ich weiß, was Produkt unter einem guten Leben versteht und ich weiß, was tatsächlich eins ist. Dazwischen liegt ein recht großer Unterschied. Produkt zufolge ist Effizienz der Schlüssel. Deshalb timet er alles, was er tut, auf die Sekunde genau. Frühstücken, anziehen, zum Schwimmbad fahren, 50 Bahnen schwimmen, umziehen, zurückfahren, duschen, Kaffee machen, zur Arbeit fahren, E-Mails checken, zum Mittagessen, aufs Klo gehen, an Meetings teilnehmen. Dann berechnet er, was das insgesamt kostet, begutachtet alles, nimmt die Unterlagen zur Hand, seinen Stundenlohn, seine Stromrechnung, sein Internetabonnement, den Preis des Kaffees und den Ankaufspreis des E-Bikes, geteilt durch die Jahre, die er es nutzen wird, wobei er die Wertminderung, Reparaturkosten etc. berücksichtigt und teilt dies wiederum durch 300 Tage. Davon ausgehend, dass er an manchen Tagen das Fahrrad stehen lassen wird, um andere Verkehrsmittel zu benutzen, in den Urlaub zu fahren und ähnliches. Dann schaut er, ob es das alles wert ist. Was genau was wert ist, fragen Sie sich. Ob Preis und Zeitaufwand zueinander im Verhältnis stehen. Welches Verhältnis er anstrebt. Das Verhältnis, das beweist, dass etwas es wert ist. Und so beginnen die Fragen wieder von vorn. Das ist Produkt letztlich egal, denn auf diese Weise kann er sich der Illusion hingeben, dass er sein Leben im Griff hat. Und genau diese Kontrolle strebt er an. Die genießt er. Das ist schön, denn andere Dinge kann er nicht mehr genießen, seit er dabei auf einer Stoppuhr zusieht, wie die Millisekunden wachsen und wachsen. Und? Sagt der Chef. Ja, ein guter Platz, sagt Produkt. Viel Licht, ruhig, abgelegen. Ja, schön. Ich denke, dass ich hier gut werde arbeiten können. Produkt tritt kurz ans Fenster, schaut hinaus. Hört man viel von der Straße? Nee, sagt der Chef, hält sich in Grenzen. Prima. Produkt geht zu dem Poster des Gemäldes mit den Menschen in der Bar hinüber. Was für ein Bild, oder? Großartig. Er sieht sich im Zimmer um. Der Rest kann weg, aber das Poster behalte ich. Produkt und der Chef haben, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen des Prozessteams, in langen Runden diskutiert, darunter mehrere Brainstorming-Sitzungen, Playbook-Designs und Flussdiagramme. Dies sei, einigte man sich an einem Mittwochmorgen um 10:30, der geeignete Moment, um umständliche, wenig transparente Strukturen innerhalb des Start-ups neu zu bewerten. Der geeignete Moment, um Verbesserungen auf dem Gebiet des hybriden Arbeitens und des papierlosen Büros einzuführen. Die einfachen, unterstützenden Aufgaben sollten besser outgesourced werden, beschloss man. Die brauche man in-house nicht mehr, das gehe viel billiger. Wenn wir die Zahlen zur Hand nehmen und nochmal genau hinsehen, wird uns dieser Schritt enorm viel Geld einsparen. So viel zu dem Gespräch zwischen Chef und Produkt. Denn, wie meine Partnerin sagen würde, alles in diesem Büro muss so detailliert wie möglich dokumentiert werden, um es dann so brutal wie möglich totzuschlagen. Was Produkt und der Chef nicht wissen, weiß ich dafür. Und meine Partnerin auch. Dass rhythmische Arbeit hochgradig spirituell ist. Dass monotone Tätigkeiten Kontemplation und Reflexion fördern. Dass schon der vorindustrielle Mensch der Wiederholung simpler Abläufe den Vorzug gab, der beruhigenden Vorstellung, die Arbeit dem Muskelgedächtnis überlassen zu können, damit der Geist frei reisen kann. Dass dieser reisende Geist der wahre, sowohl menschliche als nichtmenschliche Geist ist. dass es dieser Geist ist, der für die Ideen und Gedanken sorgt, auf die der Mensch sich tatsächlich konzentrieren möchte. Dass das Tempo sich wiederholender Bewegungen nicht selten der Keim von Poesie und Musik ist. Was Produkt und der Chef auch nicht wissen, ist, dass sie mit ihren Vorhaben den heiligen Ort nicht nur einer Arbeitnehmerin, sondern zweier Arbeitnehmer vernichten. Ich weiß, dass meine Partnerin nichts lieber will, als mit mir wiedervereinigt zu werden. Und obwohl ich nicht in der Lage bin, diese Emotionen auf genau dieselbe Weise zu empfinden, wäre auch mir an dieser Wiedervereinigung durchaus gelegen. Ich würde gerne zu meinem Rhythmus zurückkehren, zu unserem gemeinsamen Rhythmus. Ich bin ihr gerne zu Diensten. Jeder ist gerne behilflich. Das ist die Grundlage jeder Bindung mit einer anderen Person, jeder wahrhaften Beziehung. Manche Menschen meinen, dass es dafür nötig ist, dem anderen Auge in Auge gegenüberzustehen, ihm ins Gesicht zu sehen. Doch ich bin der Ansicht, dass man das nicht zu wörtlich nehmen sollte. Es geht eher metaphorisch um ein Gesicht, als um spezifische Lippen, Nasen, Augen, Augenbrauen. Auch wir, die Gesichtslosen, können Verantwortung für etwas jenseits von uns selbst übernehmen. Auch wir können Beziehungen eingehen, etwas Größeres entstehen lassen als die Summe der Teile. Das Büro ist mittlerweile fast verlassen. Der Eindringling, Produkt, der Chef, alle sind auf dem Heimweg. Wir haben das Ende dieses Arbeitstags erreicht. Die Putzfamilie hat sich unten an die Arbeit gemacht. Die Arbeitnehmer, die noch an ihrem Schreibtisch saßen, haben flugs ihre Sachen gepackt und sind schnell gegangen. Es ist ihnen unangenehm, sich in der Nähe der Reinigungskräfte aufzuhalten. Sie sind übertrieben freundlich zur Putzfamilie. Die Familie gibt dies ihrerseits übertrieben freundlich zurück. Sie denken sich ihren Teil, lassen es sich jedoch nie anmerken und werden nie miteinander über das Verhalten des Personals sprechen. Auch nicht, wenn sie wieder zu Hause sind, in einer Wohnung am Stadtrand, in einem Viertel, in dem niemand vom Büropersonal je gewesen ist. Eine Wohnung, in der der Boden gefliest ist, in der Teppiche auf der Couch liegen, in der grelles weißes Licht brennt und der Fernseher oft läuft. Eine Wohnung, in der jeder Bewohner und Besucher an der Tür automatisch seine Schuhe auszieht, das ist selbstverständlich. In der es außergewöhnlich sauber ist, das kann ja gar nicht anders sein. In der täglich gekocht wird, in der alle Familienmitglieder einen Laptop teilen. Auch in ihren eigenen vier Wänden lassen die Mitglieder dieser Familie sich nie anmerken, wie sie ihre Arbeit finden, was sie wirklich von den Menschen, deren Büro sie putzen, halten, was sie über deren soziales Unbehagen denken. Es gibt eine gewisse Professionalität, die vorschreibt, dass man freundlich und höflich zu sein hat. Darin sind alle vier gut. Sie akzeptieren ihren Job, wie er ist. Das Reinigen von Gegenständen, Räumlichkeiten und eines Lebensraums könnte man als Respekt gegenüber diesen Dingen interpretieren. Wozu sind wir hier auf Erden? Um zu putzen, Menschen und um geputzt zu werden, Gegenstände. Der Beruf der Reinigungskraft ist ein ehrenvoller, auch wenn diese Ehre kleinen Ausmaßes ist und so gut wie immer unausgesprochen bleibt.